Guten Morgen zusammen. Der Sepp hat am Anfang von diesem Buch geredet, das wir im Urlaub lesen sollen. Das ist ja eigentlich ein Sammelband. Und wir fangen heute, oder letztes Mal hat der Christoph mit einem Buch in diesem Sammelband angefangen und ich rede heute über das Inhaltsverzeichnis. Und zwar reden wir heute über den Stammbaum Jesu. Und ich würde gern mit euch diesen Stammbaum vorlesen. Das sind die ersten 17 Verse aus Matthäus und bitte euch dazu aufzustehen. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa, Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jechonia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonia den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Asor, Asor zeugte den Sadok, Sadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud, Eliud zeugte den Eleasa, Eleasa zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Soweit das Wort, danke. So ein Stammbaum kann relativ langweilig wirken und er scheint uns auf den ersten Blick auch nicht so viel zu bringen. Vor allem, wenn man ihn vorgelesen bekommt. Aber es gibt natürlich einen Wert für die Auszählung dieser Namen. Der grundlegende Wert besteht sicher darin, dass der Stammbaum für die Juden ein wichtiger Beweis für die Legitimität von Jesus' Königsherrschaft war. Und Christoph hat ja letzte Woche bereits erzählt, dass das Matthäus-Evangelium mit all seinen alttestamentlichen Bezügen vor allem ein Beweis für den Wahrheitsanspruch von Jesus als Messias, als Gesalbter, als Erlöser und als König Israels darstellt. Durch den Beginn bei Abraham, Isaak und Jakob im Stammbaum zeigt Matthäus jedem Juden, dass Jesus ebenfalls Jude nach Abstammung ist. Und durch den Stammbaumverlauf über Juda und David zeigt sich weiterhin, dass Jesus als Erbe des Josef Anspruch auf den Thron Israels hat. Und darin liegt bereits ein sehr wichtiger und hervorzuhebender Wert des Stammbaums. Aber wenn das alles ist, was wir aus diesem Stammbaum mitnehmen, wieso dann beim Lesen und auch beim Predigen nicht einfach darüber hinwegspringen und gleich bei Vers 18 einsteigen? Weil es nicht alles ist, was wir aus diesem Stammbaum nehmen können. Der Stammbaum unseres Herrn Jesus ist sehr spannend. Und wenn wir den tiefgehend studieren, dann kommen daraus ganz viele Schätze hervor. Es steckt ungemein viel Segen und ganz viel theologischer und praktisch geistlicher Mehrwert in diesem Stammbaum. Und Matthäus hat es in seinem Stammbaum wirklich darauf angelegt, so viel wie möglich reinzupacken. Und deswegen möchte ich mit euch heute in den Stammbaum eintauchen. Leider nicht alles, was ich gefunden habe, aber doch einiges. Und ich hoffe, ihr findet ihn dann zum Schluss genauso spannend wie ich und seid dann motiviert, den Stammbaum zu Hause noch mindestens 5-mal durchzulesen und zu überlegen, was noch alles drin steckt. Und wir werden bei der Betrachtung des Stammbaums das Ganze anschauen, wie mit einem Mikroskop mit 3 Vergrößerungsstufen. Und wir werden immer näher reinschauen, was wir dort finden können. Fangen wir also an mit der ersten Stufe. Der Stammbaum von Jesus enthält einige sehr spannende Punkte, auf die wir dann nachher zu reden kommen. Zuerst möchte ich den Rahmen betrachten, den dieser Stammbaum enthält, beziehungsweise den Rahmen, den dieser Stammbaum darstellt. Matthäus arbeitet in seinem Evangelium sehr gezielt und sehr theologisch und er vergeudet keinen Platz. Jedes Wort und jede Zeile, die er schreibt, muss sofort zum Punkt kommen. Und er schreibt sehr, sehr präzise. Und da kann es schnell vorkommen, wenn man das Evangelium so liest, dass man schnell einen Punkt übersieht, erst recht in deutschen Übersetzungen oder Allgemeinübersetzungen. Denn wo ein Autor in seiner Sprache mit Wortspielen viel vermitteln kann, geht in der Übersetzung das oft verloren. Und wer die Bibel ein bisschen besser kennt, der weiß, dass die Bibel voll ist von Wortspielen. Und gerade diese Wortspiele oft ganz viel vermitteln. Und auch Matthäus scheint so für mich auf den ersten Blick des Lesens einige Wortspiele gern zu verwenden. Da beginnt das Evangelium auch mit einem Wortspiel, nämlich mit dem Wort Geschlechtsregister. Im Griechischen steht hier Genesis. Und Genesis kennen wir ja bekanntlich aus dem ersten Buch der Bibel. In diesem Buch wird die Erschaffung der Erde, sozusagen die Geburt der Schöpfung beschrieben und ebenfalls die Geschichte des allerersten Menschen. Und damit die Geschichte der Menschheit. Und in unserer Genesis hier, da wird die Geburt und die Abstammungsgeschichte von Jesus erzählt. Jetzt beginnt also Matthäus damit, dass er seinen Stammbaum mit Genesis von Jesus Christus einleitet. Und der letzte Name im Stammbaum ist Christus als Eigenname für Jesus. Christus hier wieder ist auch ein griechisches Wort und es ist das griechische Wort für das hebräische Messias. Das bedeutet nichts anderes als der Gesalbte. Und der Gesalbte ist laut alttestamentlicher Prophetie derjenige, der Israel von allen seinen Feinden und Bedrückern befreien soll und das ewige Friedensreich Gottes auf der Erde einsetzt. Der Stammbaum beginnt und endet mit Jesus. Und indem Matthäus das Wort Genesis zu Beginn setzt, verweist er auf den Beginn der Schöpfung hin. Und indem er am Ende das Wort Messias verwendet, weist er auf die neue Schöpfung, auf das ewige Friedensreich hin. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Denn hier etabliert Matthäus allein durch die Struktur des Stammbaums den Grund des Evangeliums, den Grund der guten Nachricht, nämlich die Wiederherstellung von Gottes herrlicher Schöpfung in vollkommener Schönheit. Die Schöpfung war zu Beginn wunderbar gemacht. Gott war in ihr gegenwärtig. Er hat mit Adam und Eva im Paradies gelebt. Aber durch den Sündenfall des Menschen wurde die Schöpfung korrumpiert. Wir alle sind unter die Sünde gefallen und sind dadurch unendlich weit weg von Gottes Herrlichkeit. Und mit Jesus begann die Wiederherstellung der Schöpfung. Und mit seiner Einsetzung als Herrscher, zu der er ja gesalbt war, begann die Einsetzung des Friedensreichs. Und das bestätigt sich darin, dass Abraham, der erste Vater dieses Stammbaums, von Gott die Verheißung bekommt, dass in seinem Samen alle Völker der Welt gesegnet werden sollen. Und laut Paulus ist dieser Same Jesus. Es wird also im Stammbaum ein Bogen gespannt über die gesamte Wiederherstellung der Schöpfung Gottes. Und dieser gewaltige Bogen zeigt sich uns im Stammbaum. Nun mag das vielleicht das Zusammenhang für den einen oder anderen etwas weit hergeholt sein, aber ich begründe meine Gedanken nicht nur auf diese zwei Worte. Im Psalm 2, könnt ihr gern aufschlagen, ich habe es nicht am Beamer, im Psalm 2 wird Jesus auf sehr eindrückliche Art und Weise besungen. Und dort heißt es, dass die Menschheit sich gegen Gott auflehnt und sich gegen seinen Gesalbten erhebt. Gott jedoch, er lacht nur über diese spottenden Menschen und in seinem Zorn weist er sie darauf hin, dass er seinen König bereits eingesetzt hat. Und dann sagt Jesus in diesem Psalm, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Als Jesus geboren wird, ist er bereits der Gesalbte und der Herrscher der ganzen Welt, der versprochene Retter. Gott hat ihn schon dazu eingesetzt. Und das bestätigen ja auch die Engel, als sie zu den Hirten auf dem Feld kommen und sagen, der Retter ist euch geboren, er ist bereits der Messias. Und die Weisen bestätigen, dass er bereits der König ist, als sie zu Herodes kommen und fragen, wo denn der König geboren ist. Mit der Geburt Jesu begann die Wiederherstellung der Schöpfung. Die Wiederherstellung der Schöpfung, so wie Gott sie sich das gedacht hat. Der Grundstein ist gelegt. Und als Jesus sein Werk auf der Erde vollbracht hatte, als er in den Himmel hinauffuhr, da setzte er das Reich Gottes in der Gemeinde ein. Das ist mit Pfingsten, mit dem Heiligen Geist passiert. Und er führte damit die Wiederherstellung der Schöpfung noch einen Schritt weiter. Denn kurz vor seiner Himmelfahrt sagt er zu seinen Jüngern, und jetzt bitte ich euch gut zuzuhören, das sind die letzten Verse aus dem Matthäusevangelium: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und ist das nicht die Wiederherstellung der gefallenen Schöpfung in einen Teil seiner vorherigen Herrlichkeit? Denn zu Beginn der Schöpfung, als Gott die Erde gerade geschaffen hatte, da sagte er zu Adam und Eva: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel im Himmel und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Der Mensch lebte im Paradies in der Gemeinschaft mit Gott und ihm war die Erde untertan und er sollte herrschen und sich mehren. Und jetzt ist alles Jesus untertan und mit ihm der Gemeinde. Das haben wir im Epheser gelernt. Und wir sollen geistlich fruchtbar sein. Wir sollen uns geistlich mehren und die Welt zu Jüngern machen. Und Jesus ist bei uns alle Tage, so wie Gott im Paradies immer dabei war. Die Wiederherstellung der Schöpfung, sie beginnt hier. Und insofern zeigt uns der Stammbaum in seinem großen Rahmen, in seinem, so wie er dasteht, dieses Wiederherstellungswerk, das Jesus auf der Erde vollbracht hat und ins Rollen gebracht hat. Denn in der Ewigkeit wird es vollkommen sein. Und über dieses Werk möchte ich jetzt im nächsten Punkt ein bisschen genauer eingehen. Wir gehen jetzt in die zweite Stufe hinein in den Stammbaum. Matthäus beginnt seinen Stammbaum erst mit Abraham. Und der Grund dafür, der wurde bereits am Anfang genannt, weil Abraham eben Stammvater aller Juden ist. Aber auch, weil Abraham der Mann war, mit dem Gott einen Bund einging, der Ausgangsposition unserer Rettung sein sollte. Und das stellt nämlich Paulus fest, als er sagt, dass Abraham der Stammvater sowohl der Juden als auch der Heiden, also als uns ist, weil er durch Glauben gerechtfertigt wurde. Und wir sind ja auch durch Glauben gerecht gesprochen. Abraham ist also der erste Lichtblick auf dieses Werk hin, das Jesus für uns im Kreuz vollbracht hat. Außerdem, in weiterer Folge, ist Abraham auch der Urtypus auf Gott, den Vater hin, der seinen Sohn für uns opfert. Denn Abraham wurde ja von Gott dazu aufgefordert, dass er hingeht und seinen Sohn Isaak opfert. Isaak, das war der Sohn, auf den Abraham über 90 Jahre lang gewartet hatte, der Sohn, der seine Linie fortführen sollte, der den versprochenen Samen darstellen sollte. Und Gott wollte, dass Abraham ihn tötet. Und Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern für Gott. Gott hielt ihn im letzten Moment davon ab. Aber im Handeln Abrahams zeigt uns Gott bereits deutlich, was er mit seinem eigenen Sohn für uns tun würde. Abraham bestätigt mit seinem Glauben den Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat, und zeigte damit schon, dass Jesus für uns sterben würde, um einen neuen Bund einzusetzen. Einen neuen Bund zwischen Gott und dem Menschen, der notwendig gemacht worden ist durch die Sünde, die seit dem Sündenfall in uns allen herrscht. Und scheinbar, um das festzumachen, dass die Sünde in uns allen herrscht, zergeht der Stammbaum nach diesem gottesfürchtigen Mann Abraham danach in Sünde. Bereits 3 Generationen später trieft dieser Stammbaum nur so von offensichtlicher Sünde. Und Matthäus bemüht sich hier wirklich sehr, das auch ausreichend zu betonen. Es war nach jüdischem Brauch sehr ungewöhnlich, wenn eine Frau in einem Stammbaum namentlich erwähnt wurde. Meistens nur dann, wenn von ihrer Seite her der Familienname erhalten wurde. Aber Matthäus nennt hier gleich vier Namen. Und er beginnt bei Tamar und Juda. Und Tamar war eine kanaanitische Frau, keine Jüdin. Und eigentlich war sie die Schwiegertochter Judas. Aber Judas erster Sohn und Judas zweiter Sohn, mit dem sie beide verheiratet wurden, starben. Und sie blieb in beiden Ehen kinderlos. Und Juda verwehrte ihr seinen dritten Sohn. Und deswegen verkleidete sie sich als Prostituierte und verführte Juda und wurde von ihm schwanger und bekam diese Zwillinge, die dann genannt werden. Kaum drei Namen im Stammbaum und wir sind schon bei Prostitution, Ehebruch, Betrug und einige andere nicht so schöne Details von Sünde. Als nächstes wird Rahab erwähnt. Auch Rahab war eine Prostituierte und sie stammte aus Jericho. Und sie half den Kundschaftern Josuas aus der Stadt Jericho zu entkommen und überlebte deswegen die Vernichtung Jerichos. Auch hier wieder Prostitution und Ehebruch und weitere Sünden im Stammbaum. Die nächste Frau ist Ruth. Ruth hat jetzt keine spezifischen größeren Sünden aufzuweisen, deswegen lassen wir sie mal außen vor. Sie steht aus einem anderen Grund da, über den wir nachher noch reden werden. Und dann kommt die vierte Frau und die Frau ist namenlos. Nun ist die Bibel aber relativ klar darüber, wer diese Frau ist. Jeder, der das Alte Testament einmal gelesen hat und die Geschichte von David kennt, weiß, dass diese Frau Bathseba war. Matthäus nennt sie jedoch bewusst nicht beim Namen, sondern er nennt den Namen ihres Ehemannes, um dem Leser ja in Erinnerung zu rufen, was David hier eigentlich getan hat. Denn David hat erstmal mit ihr geschlafen, als sie noch verheiratet war. Dann wurde sie schwanger und David hat versucht, diese Schwangerschaft zu vertuschen. Als das nicht geklappt hat, hat er Uriah, ihren Ehemann, auf Umwegen umbringen lassen und dann hat er Bathseba zu sich genommen, als seine Ehefrau. Und dieses Kind, mit dem Bathseba schwanger war damals, das starb als Strafe Gottes. Das ist nicht Salomo. Salomo ist tatsächlich ein eheliches Kind zwischen David und Bathseba. Aber Matthäus will hier trotz der Geburt Salomos darauf hinweisen, David hat sich aufs Äußerste gegen Gott und gegen seinen Nächsten versündigt. Und dann geht der Stammbaum weiter mit Rehabeam, einem gottlosen König, einem Sünder, der sich in vielerlei Hinsicht gegen Gott versündigte. Und das läuft über verschiedene Könige so weiter. Es sind einige gottesfürchtige Könige dazwischen. Und das läuft aber so weiter bis Jechonia. Und Jechonia war schlussendlich der König, der sich dermaßen gegen Gott versündigte, dass Gott ihm jeglichen Thronerben versagte. Bei ihm beendete Gott die königliche Linie Davids. Und er ließ Jechonia mitsamt dem Volk Juda in die Gefangenschaft führen. Im Stammbaum entfaltet sich also die reinste Sündenkaskade, die in der Deportation des gesamten Volkes Israel nach Babylon endet. Und alles begann mit dem Mann, der durch seinen standhaften und vertrauensvollen Glauben in die Geschichte der Bibel eingegangen ist, Abraham. Der Stammbaum zeigt uns in dieser Kaskade die verzweifelte Lage, in der wir Menschen gefangen sind. Ja, auf den ersten Blick sieht man diesen Rahmen der Wiederherstellung der Schöpfung Gottes. Aber sobald man tiefer hineinblickt, sieht man Sünde, Gottlosigkeit und Abscheulichkeit um Abscheulichkeit. Und in drei Abschnitten von jeweils 14 Generationen steigert sich die Sünde scheinbar immer mehr in die Unausweichlichkeit. Wir finden uns hier im Stammbaum mit der Verlorenheit der Menschheit konfrontiert. Anfänglich fing es ja gut an mit Abraham, gutes Vorbild, und mit seiner Verheißung, die er von Gott bekommen hat. Aber dann spiralisiert das Ganze nur so aus der Kontrolle. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. Aber dann fällt bei näherer Betrachtung etwas auf. David, er wird als einziger im Stammbaum als König bezeichnet. Dabei folgen nach ihm noch einige Könige. Wieso steht aber nur König David da? Aus demselben Grund, wieso der Stammbaum anfängt mit Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids. Nicht nur Abraham hatte ein Versprechen von Gott, auch David hatte ein Versprechen von Gott. Nämlich das Versprechen, dass sein Thronerbe für ewig auf dem Throne sitzen würde. Und das erfüllt sich ja in Jesus, unserem König in Ewigkeit. Das wissen wir ja aus der Bibel. Es zeigt sich also in diesem einen Wörtchen, König, zeigt sich inmitten dieser Sündenkaskade ein Lichtblick auf Jesus hin. Doch so wirklich will dieser Lichtblick nicht halten. Der Stammbaum beginnt mit dem Lichtblick Abraham. Sein Same wird zum Segen für die ganze Welt. Und dann 14 Generationen von Sünde und Abfall. Und dann kommt König David, der zweite Lichtblick. Sein Nachkomme wird über alle Welt herrschen und ewig auf dem Thron sitzen. Und dann 14 Generationen von Sünde und Abfall. Und dann kommt Jechonja, der König, dem die Nachkommenschaft auf dem Thron versagt wird. Der König, der sich so versündigt hat, dass er von Gott separat verflucht wird. Ist das Versprechen an David jetzt gebrochen? Ist dieser Lichtblick, der König David hat, eigentlich nichts wert? Hat Jechonja jetzt alles in den Sand gesetzt, weil er so ein Sünder war? Kann es überhaupt noch Rettung geben? Ja, denn Jesus wird geboren. Und er ist der Letzte des Stammbaums. Aber wie? Wie kann Jesus jetzt, nach dem, was Jechonja getan hat und nach dem, was Gott für einen Fluch ausgehängt hat, wie kann Jesus dann noch Thronerbe sein in Ewigkeit? Wie kann er diese Verheißung erfüllen? Und da kommt die fünfte Frau ins Spiel, die ich bisher außen vor gelassen habe. Denn es heißt in Vers 16, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Hier steht nicht, dass Josef Jesus zeugte, sondern dass er der Mann der Maria war, von welcher Jesus kam. Josef war nicht der leibliche Vater von Jesus. Er ist jedoch der rechtliche Vater und das ist dem Matthäus hier wichtig. Denn damit hat Jesus durch sein Erbrecht Anspruch auf den Thron, aber genetisch ist er kein Nachkomme Jechonjas. Im Lukas gibt es einen zweiten Stammbaum, den Stammbaum der Maria, wo ersichtlich wird, dass er auch genetisch von König David abstammt über eine andere Linie. Aber hier geht es Matthäus darum, das Erbrecht aufzuzeigen und das besteht. Gott umgeht hier den Fluch, den Jechonja sich eingebrockt hat. In anderen Worten, unsere Sünde kann nicht zu groß sein für Jesus Christus. Denn für die Sünde ist Jesus ja gestorben. Es gibt nichts, das wir tun könnten, um Gottes Erlösungswerk abzuhalten. Wir sehen hier im Stammbaum ein massives Arsenal an Sünden, abartigsten Sünden. Aber nichts kann Gott davon abhalten, sein Erlösungswerk durchzuführen. Gott ist gut und gewaltig und sein Plan der Versöhnung findet in Ewigkeit statt. Und sein Sieg zeigt sich hier im Stammbaum auf außerordentlich beeindruckende Art und Weise. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Stammbaum, denn ich möchte noch in einen dritten Punkt hineinkommen. Was können wir aus dem Stammbaum mitnehmen? Wir haben jetzt den großen Rahmen gesehen von der Wiederherstellung der Schöpfung, der sich im Stammbaum zeigt. Wir haben gesehen, dass Gott dieses Werk der Versöhnung durchzieht in Jesus, trotz der Sünde. Und wenn wir jetzt noch eine Ebene weiter hineinschauen, dann sehen wir uns in diesem Stammbaum wieder und dass Jesus für jeden Einzelnen von uns auch gestorben ist, wenn wir an ihn glauben. Wir haben ja die gewaltigen Sünden dieser Menschen bereits angesprochen. Aber über ihre Herkunft haben wir noch nicht so gesprochen. Denn wieso steht Ruth im Stammbaum? Tamar war eine Kanaaniterin, Rahab war aus Jericho. Sie standen dort auch wegen ihrer Sünden, aber auch hier wegen ihrer Herkunft. Und Ruth war eine Moabiterin. Alle drei hatten mit dem Volk der Juden eigentlich nichts zu tun. Und eigentlich hatten sie kein Anrecht auf den Segen Gottes, weil sie keine Juden waren. Aber Ruth steht anders als die anderen Frauen hier, eigentlich frei von offensichtlichen Sünden im Stammbaum. Natürlich war sie Sünderin, so wie wir, aber sie hat nichts Größeres begangen, das in der Bibel erwähnt würde. Sie steht wirklich nur hier, weil sie Moabiterin ist. Und über die Moabiter hat Gott folgendes Strafgericht ausgesprochen. Kein Ammoniter oder Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen auf ewig. Und das ist ein hartes Strafgericht, das hier gleich über das ganze Volk der Moabiter ergeht. Doch Ruth wird laut Generationenfolge als Urgroßmutter von König David geführt und zeigt sich im Buch Ruth als außerordentlich gottesfürchtige Frau. In ihr, in Ruth, zeigt sich also die bereits im Alten Testament mehrfach angedeutete Wahrheit, dass im ewigen Reich Gottes alle Völker Zugang zu Gott haben durch Jesus Christus. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist ein Kind Gottes, egal ob er Jude ist oder Heide. Und ich finde es sehr spannend, dass wenn wir diesen Stammbaum so anschauen, dass gerade der Erlöser, der Messias, auf den die Juden so sehnlich gewartet haben, dass gerade dieser Erlöser von bemerkenswert unreiner Abstammung ist. Das jüdische Volk war immer dazu angehalten, sich nicht mit fremden Völkern zu vermischen. Und Paulus schreibt sogar an einer Stelle ich glaube, es ist Korinther, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie rein seine Abstammung ist, um sich den Juden als ebenbürtig darzustellen, dass er sehr wohl das Recht hat, ihnen etwas zu sagen. Doch Jesus kam aus einer Abstammungslinie voller Sünde, voller Ehebruch, voller Fremdartigkeit, voller Betrug, voller Gottlosigkeit. Er passt nicht in dieses Bild. Und da bekommt, wenn man diesen Stammbaum so sieht, die Beschimpfung von Johannes dem Täufer gleich eine tiefere Bedeutung, als er den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Matthäus Kapitel 3 entgegenwirft. Denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Nachkommen zu erwecken. Ja, Israel ist das auserwählte Volk Gottes, aber Jesus zeigt in seinem Stammbaum, dass jeder durch ihn Recht, Anrecht und Zugang zum ewigen Reich Gottes hat. Es ist nicht wichtig, es ist nicht relevant, ob wir Juden sind, ob wir aus einer guten christlichen Familie stammen oder ob wir sonst irgendetwas Genetisches vorzuweisen haben, ob mein Vater ja nicht gesündigt hat, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir zu Jesus kommen und unsere Sünden bekennen, damit er uns retten kann. Man muss nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sein, um Christus erkennen zu können. Es ist ein Gnadengeschenk des Herrn, dass er allen in allen Schichten aller Gesellschaften zuteilt, wie er möchte. Jesus kam nicht aus einem rein jüdischen Haus, er kam nicht aus einem makellosen Haus, sondern war aus einem unreinen und ja, sündhaften Haus für immer der Gesalbte aller Schöpfung. Wenn du dich also fragst, ob Jesus für dich gestorben ist, dann gibt dir der Stammbaum die Antwort. Ja, Jesus ist auch für dich gestorben. Aber bin ich nicht ein viel zu schlechter Mensch? Bin ich nicht viel zu sündig? David hat einen Mann umgebracht, um seine Frau zu nehmen, nachdem er sie geschwängert hat. Aber Buße und Gottesfurcht haben ihn zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht. Wenn wir aufrecht vor Gott stehen und uns zu dem demütigen, dann ist keine Sünde zu groß, um uns vor Jesu Rettung abzuhalten. Aber bin ich nicht viel zu weit weg von Jesus? Abraham musste mehrere hundert Kilometer weit reisen und alle Zeit war Gott bei ihm. Und Jesus sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Aber bin ich nicht das Kind falscher Eltern? Jesus war das Kind falscher Eltern. Und er ist für uns am Kreuz gestorben. Aber habe ich mit der Menge und der Größe meiner Sünden nicht alle Hoffnung auf Rettung bereits vertan? Jechonjas Sünde war so groß, dass er die Erbkette, die Gott David verheißen hat, durchbrochen hat. Aber es hat Gott nicht davon abgehalten, trotzdem den Segen und die Verheißung zu erfüllen. Wenn Gott für dich stirbt, dann ist keine Sünde zu groß. Ja gut, aber Das sind alles so gewichtige Namen. Da kann mein Name nicht dazwischen stehen. Ich kann mich nicht dazu zählen. Was sollte mein Name vor Gott schon bedeuten? Abihud, Eliakim, Asor, Sadok, Achim, Eliud, Eleazar, Mattan und Jakob, das sind alles Männer, die weder vorher noch nachher in der Bibel erwähnt werden. Sie scheinen bedeutungslos, sie scheinen inhaltsleer. Keine Personen, die in irgendeinem Zusammenhang erscheinen. Alles andere als gewichtige Namen. Aber sie sind wichtig im Rahmen des biblischen Befundes. Sie sind so wichtig, dass Gott sie in sein Wort hineinschreiben ließ. Gott sagt zu Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist, wenn du glaubst, gilt das dann nicht auch für dich? Hat er nicht auch dich bei deinem Namen gerufen? Jesus sagt, dass der Vater alle Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Die Haare, da verlieren wir alle paar Tage genug. Der Name bleibt immer gleich. Gott merkt sich unseren Namen. Gott weiß deinen Namen. Dein Name ist vor Gott nicht irrelevant. Für Gott hat jeder Name Gewicht. Für Gott hat jeder Name Bedeutung. Und jeder Name ist verzeichnet. Die Frage ist nur, wo? Jesus hat in seinem Erlösungswerk am Kreuz durch seine Auferstehung den Weg zu Gott, zum Himmel für uns eröffnet. Und jeder, der an ihn glaubt, geht in Ewigkeit nicht verloren, sondern wird leben. Wer aber nicht an ihn glaubt, der geht verloren und der bleibt unter diesem Fluch Shealtiels. Wer aber glaubt, dessen Name wird geschrieben im Buch des Lebens von Gott selbst. Und wessen Name im Buch des Lebens steht, dessen Name wird dort niemals wieder herausgelöscht werden. Jesus hat es ermöglicht. Mit seinem Blut hat er auch deine Schuld bezahlt. Und die Frage ist, willst du es annehmen, wenn dein Name noch nicht im Buch des Lebens steht? Jesus sagt in Lukas 10, Vers 19 bis 20, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan seien. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ist dein Name im Himmel geschrieben. Freu dich, wenn dein Name im Buch des Lebens steht. Und wenn nicht, dann komm doch heute zu Jesus. Denn er ist auch für dich gestorben. Sein Stammbaum beweist es. Der Stammbaum des Herrn Jesus beweist die Herrlichkeit und Genialität Gottes. Er zeigt den großen Plan der Wiederherstellung im Großen. Er zeigt unsere Rettung im Kleinen und dazwischen zeigt er die Versöhnung, die Jesus als das absolute Passahlamm, als das gewaltige Osterlamm Gottes für uns vollbracht hat. Denn der Herr Jesus rettet. Am Kreuz hat Jesus sein Blut für uns vergossen. Und um die Welt mit Gott zu versöhnen, ist er gestorben. Aber nicht nur um die Welt mit Gott zu versöhnen, sondern um die Schöpfung in letzter Instanz wiederherzustellen und mit ihr auch uns. Und gepriesen sei Jesus dafür, über allem. Und daran wollen wir dann jetzt auch zusammen im Abendmahl denken. Wenn wir uns nachher vor Gott beugen und das Brot und den Saft trinken, den Wein trinken. Denn das Abendmahl ist ein Freudenmahl unserer Rettung. Ein Gedenkmal daran, was Jesus alles vollbracht hat. Und der Stammbaum zeigt es klar. Aber solltest du dein Leben noch nicht in die Hände des Herrn Jesus gegeben haben, so tu das doch heute, tu es jetzt. Du kannst gern nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf sonst irgendjemanden, der dir hier vertrauenswürdig genug erscheint. Aber tu es, denn heute ruft dich Jesus. Und Gott sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Tu Buße, bekenne die Schuld, die auf dich liegt, denn Jesus hat sie bezahlt. Dafür ist er gestorben und er möchte dich retten. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann lass das Abendmahl vorbeigehen, nimm es nicht. Denn es ist ein Mahl, an dem wir daran denken und uns daran freuen, was Jesus für uns getan hat. Und alle diejenigen, die an Jesus glauben, deren Name im Buch des Lebens geschrieben stehen, die möchte ich jetzt einladen, mit beim Abendmahl teilzunehmen, damit wir zusammen Gott anbeten und uns freuen können mit dem, was er getan hat. Und ich möchte jetzt noch für das Abendmahl beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du getan hast, das, was du vor Grundlegung der Welt schon geplant hast. Danke, Herr, dass du deine Schöpfung wiederherstellst und nicht nur das, dass du uns erlöst von unserer Sünde. Danke, Herr, dass jeder Einzelne zu dir kommen kann, dass vor deinem Thron genug Platz ist. Danke, Herr Jesus, dass du auch für mich gestorben bist und für jeden Einzelnen hier, der an dich glaubt. Und jeden, der noch nicht glaubt, Herr, willst du ihm ins Herz sprechen und ihn zu dir ziehen. Danke, dass wir jetzt im Abendmahl an dich denken können und dich feiern dürfen und daran denken dürfen, was du eigentlich getan hast. Danke für dein Blut, das du für uns vergossen hast. Danke für deinen Leib, den du ans Kreuz hast nageln lassen. Herr, danke für das Abendmahl. Zu deiner Ehre nehmen wir es, um dich anzubeten und um dich zu preisen. Gepriesen sei dein Name. Amen.